Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr auf zwei Gäste. Ich freue mich sehr auf Sandra und auf Jonathan, Mutter und Sohn. Und die beiden werden euch in den nächsten Minuten eine Geschichte erzählen, wovon ich mir sicher bin, dass ihr, wenn ich sie euch jetzt in Kurzform erzählen würde, dass ihr sagen würdet, kann uns auf gar keinen Fall passieren. Meinem Kind niemals und uns als Familie auch nicht. Und ich bin mir sicher, dass ihr in den nächsten Minuten eure Meinung ändern würdet. Und ich will nicht viel vorgreifen. Ich würde gern Jonathan das Wort geben und würde gerne mit dir ein bisschen in der Zeit zurückspringen und in eine Zeit, wo du auf einer Plattform unterwegs warst, wo du Computerspiele gerne gespielt hast und jemanden kennengelernt hast.
Erstmal ein ganz großes Dank, dass wir heute hier sind. Und wie du schon gesagt hast, wir sprechen über etwas, was man denkt, einem selber nicht passiert, aber auch seinem eigenen Kind. Und zwar wurde ich mit 12 Jahren durch einen am Ende 27-jährigen Mann vergewaltigt. Und wir haben uns online kennengelernt. Das, was vielleicht manche Eltern sehr stark auf dem Schirm haben, die einen aber gar nicht. Und wir sitzen ja heute hier, um einfach zu verdeutlichen, dass es ganz harmlos anfängt. Und das aus einer komplett digitalen Kommunikation heraus, aus einfachen Nachrichten, wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es Treffen gibt, wo es sexuelle Handlungen sind, wo wir am Ende von sexuellem Kindesmissbrauch sprechen. Und um das einfach hervorzuheben, sind wir ja dann heute hier.
Ich möchte jetzt auch schon mal sagen, wir kennen uns noch nicht lange, wir haben uns jetzt erst die ersten paar Minuten kennengelernt, aber ihr habt eine ganz besondere und sehr zentrierte, ihr seid so in eurer Mitte, das möchte ich sagen. Ihr seid sehr beide in eurer Mitte und wirkt sehr ausgeglichen und, obwohl wir über ein sehr heftiges Thema sprechen, sehr dabei. So, also es ist euch auch selber ein Ansinnen, aber trotzdem so, eure Ausstrahlung ist sehr ruhig, relaxed, bemerkenswert.
Ganz lieben Dank. Ich denke, das hat aber auch viel damit zu tun, wie man damit umgeht. Und eben das, was wir heute vertiefen werden, was Eltern vor allem tun können, damit man am Ende auch an einen Punkt geht, dass man so gut wie es geht darüber sprechen kann, das aufarbeiten kann.
Du warst 12. Das ist ein Alter, da kommt jetzt meine große Tochter rein, da fängt man an, seine eigenen Wege zu gehen und auch nicht den Eltern so alles zu erzählen.
Ja, ich denke, das war bei mir genauso. Meine Mutter würde jetzt in genau diesem Moment sagen, ich wusste schon immer, dass du schwul bist. Für mich ging es aber gerade mit 12 los. Und das war den ersten eigenen Weg, den ich gegangen bin. Und eine einzige Intention war, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Mhm. So, ich kam gerade aus einem Dorf, jetzt in eine etwas größere Stadt tatsächlich zu dem Zeitpunkt gezogen und wollte einfach ein bisschen mich damit auseinandersetzen. So, es gibt ja anscheinend noch andere Menschen, die so fühlen und vielleicht ist Homosexualität ja jetzt doch nicht so die Sünde auf dieser Welt. Mhm. Und hier kommt natürlich das Thema Austausch ganz groß für mich. Ich war davor schon auf Discord unterwegs, das ist eine im Grunde Gaming-Plattform, die aber mittlerweile alles hat. Also von Nachhilfe bis hin zu den verschiedensten Spielen, aber auch Communities hast du da mittlerweile alles. Und hier der ganz wichtige Punkt, meine Mutter wusste, dass ich auf dieser Plattform bin. Und so wie das wahrscheinlich ganz viele, die uns zuhören, gesagt haben, schreib nicht mit fremden Menschen, keine privaten Sachen. Aber es tut mir leid, dass sie enttäuschen zu müssen, das klappt irgendwann nicht mehr. Und genau hier war ich da irgendwann an einem Punkt, dass ich wo beigetreten bin in so einer Community, wo es im Grunde um die ganze LGBTQ+-Szene ging. Mhm. Und ich dort erstmal ganz überschüttet worden bin mit Fakten, mit Sexualitäten, mit Identitäten vor allem. Ich aber selber mich an eine Regel gehalten habe, und zwar nichts von dir selber preisgeben. Das habe ich am Anfang zumindest gemacht, bis dann jemand auf mich zugekommen ist. Und die Frage bekomme ich recht häufig und die habe ich mir auch in der Therapie selber gestellt. Wieso kommt diese Person genau auf mich zu? Mhm. Ich muss sagen, ich bin sehr verzweifelt an dieser Frage, werde sie aber niemals beantworten können, weil das werde ich nicht wissen. Und ich will jetzt nicht sagen Kaltakquise, aber ich glaube, genau so gehen Täter vor. Jene anschreiben und gucken, wo es am Ende klappt. Ich war hier anscheinend etwas zugänglicher auf diese normalen Nachrichten wie, hey, wie geht's dir? Und hast du irgendwelche Fragen dazu, wo man erstmal ganz oberflächlich bleibt und versucht, einen Kontakt zueinander aufzubauen, wo man als Zwölfjähriger immer so eine Skeptik einfach in sich drin hat, die auch gesund ist und auch richtig war, die aber der Täter sehr schnell ausgehebelt hat. Einfach da man sehr viele Informationen vom Gegenüber bekommen hat, ich habe jetzt nicht danach gefragt, ob du schon mal Sex hattest oder seit wann du weißt, dass du schwul bist oder sonstiges, sondern man ganz viele Informationen, auch intime Daten erstmal gesagt bekommt und es natürlich heißt, okay, was sind denn deine Gedanken, was sind deine Sorgen und wie kann ich dich unterstützen dabei? Und dann öffnet man sich Step by Step immer, immer etwas mehr, bis ich dann genau mit dieser Person irgendwann in so einer, ich will nicht sagen großen Bruderdynamik war, aber so hat er sich sehr hingestellt. Also das Gespräch hatte immer diesen Beigeschmack im Sinne von, ich habe mir schon immer einen kleinen Bruder gewünscht, den ich einfach Fragen beantworten kann. Mhm. Und das hat sich durchgezogen am Ende bis zum Schluss. Und so hat sich das dann aufgebaut, dass man immer mehr geschrieben hat, dann noch irgendwann Nummern ausgetauscht hat, weil man sich einfach wohl gefühlt hat und auch richtig. Wo ich dazu sagen muss, wo ich noch nicht das richtige Alter kannte.
Genau, das wollte ich fragen. Also wusstest du Namen, Alter oder erstmal noch nicht?
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Also mir wurde gerade 16 gesagt. Mhm. Und 16 kannst du super argumentieren. So hier. Klar. Ich bin jetzt gerade auf 7. Klasse. Ich habe auch 16-Jährige in meiner Schule. Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht, du auch nicht. Also ist ja alles fein. Aber hier ist nur das Besondere, sobald Täter ein Vertrauen zu dir haben und das bauen sie auf durch ganz, ganz tiefe Nachrichten, durch ganz viel Schreiben, durch ganz viel Aufmerksamkeit, dass du irgendwann das nicht mehr hinterfragst und sie setzen dir auch ein Bild. Und hier finde ich bei Kindern ganz, ganz wichtig, persönliche Realität, das, was bei dir zu Hause passiert oder so, wie man sein Kind erzieht. So denken Kinder erstmal, ist das bei allen anderen auch. Und hier setzen, oder zumindest mein Täter angesetzt, hat mir eine Realität aufgetischt im Sinne von, guck mal, so Altersunterschiede ganz generell gesagt erstmal, sind ja genauso wie, ich sag mal, schwul. Einfach, weil wir vor ein paar Jahren noch nicht in der Situation waren, dass man so offen damit umgeht. Und hat im Grunde dann indirekt, ohne es auszusprechen, Pädophilie damit aber gleichgestellt. Im Sinne von, es ist eine Entwicklung der Gesellschaft. So, jeder macht das doch so. Wir müssen uns jetzt nicht hier anlügen, nur weil es nicht sichtbar ist. Mhm. Heißt das ja nicht, dass es nicht da ist und dass es ja nicht richtig ist. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann dieses ganz starke Bild davon. Hatte jemanden, mit dem ich wirklich durchgehend geschrieben, telefoniert habe, teilweise gefacetimed habe, wo ich dazu sagen muss, dass man ihm sein Alter nicht angesehen hat, also das muss ich wirklich kurz betonen. Das ist dann natürlich zum Thema kam, okay, lass man sich doch mal treffen, lass uns doch mal in echt sehen, wo man natürlich dann die Herausforderung kam, okay, du bist jetzt 12, ich bin jetzt 16, das ist jetzt ein bisschen herausfordernd wegen Eltern, was ein Glück, dass ich 27 bin und nicht 16, aber das ist ja kein Problem, weil wir machen ja nichts falsch, wir verstehen uns, Alter ist nur eine Zahl, ich denke, das ist dieses Typische, was da ganz oft gesagt wird und auch im digitalen Bereich. Wenn du einen Ansprechpartner gerade gefunden hast, der die einzigste Person, die dir Fragen beantwortet, die du sonst niemandem stellen kannst, dann kannst du von dieser Person nicht loslassen. Und dann hatte ich einfach die persönliche Realität, das ist ja alles in Ordnung. Die Gesellschaft sind die Bösen, das ist genauso wie bei einer Sexualität, die ich vielleicht habe. Also trifft man sich mal und das ging dann über mehrere Wochen, bis es dann natürlich auch automatisch in Anführungszeichen zu sexuellen Handlungen kam. Und wir am Ende jetzt genau 5 Jahre später tatsächlich hier sitzen mit einem gerichtlichen Urteil und öffentlich darüber sprechen, was mir passiert ist. So dass ich in ganz vielen Medien mittlerweile sitze und sage, ich bin Jonathan und wurde mit 12 Jahren durch einen 27-jährigen Mann vergewaltigt.
Der Weg ist ein riesiger Sprung, diese 5 Jahre. Ich möchte noch einmal deine Mama fragen. Wusstest du von all dem? Also wusstest du, dass er jemanden kennengelernt hat in einem Chat und sich mit dem treffen will?
Nein, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe es erst erfahren, als der Täter vermeintlich zum Jonathan gesagt hat, wir könnten es ja mal deiner Mama erzählen. Weil wir verstehen uns ja gut. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen. Der Jonathan war zu dem Zeitpunkt bei seinem Vater. Es waren Ferien. Und er sagte, Mama, ich habe jemanden kennengelernt. Und ich wusste ja, dass er schwul ist. Und ich habe mich eigentlich gefreut für ihn. Ich habe mich wirklich gefreut, weil ich gedacht habe, okay, Gott sei Dank hat er kein Problem damit. Und er hat jemanden gefunden. Ja, aber der ist ein bisschen was älter als ich. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wie alt mag der dann sein? Dann hat er wirklich gesagt, er ist 27 und da muss ich sagen, da sind sämtliche Alarmglocken bei mir losgegangen. Meine erste Reaktion war tatsächlich, dass ich erstmal aufs Klo musste und mich übergeben musste, weil ich sofort, man hat sofort Bilder im Kopf, man hat sofort schlimme Dinge im Kopf. Ich habe da gesessen, ich habe geweint, ich habe geflucht, ich wusste gar nicht, wie ich da ansetzen sollte. Ich habe nur gedacht, wie kriege ich jetzt diesen Namen raus von diesem Menschen? Was hat dieser Mensch meinem Kind angetan? Und warum ist mein Kind scheinbar verliebt in diesen Menschen, dass er mir sagt, er möchte dich gerne mal kennenlernen? Tatsächlich bin ich dann in so einen Modus gegangen. Ich musste mich natürlich kurz sammeln und habe nur gedacht, jetzt musst du einfach funktionieren. Du musst dein Kind irgendwie in Sicherheit bringen. Du möchtest alles von dieser anderen Person wissen, weil genau das möchte der Täter wahrscheinlich gerade in diesem Moment. Er möchte sagen, guck mal, deine Mutter rastet hier gerade aus. Jetzt sind wir genau an diesem Punkt, weil ich dir immer gesagt habe, die Gesellschaft möchte das nicht. Die Gesellschaft ist gegen uns, gegen Schwule, gegen den Altersunterschied. Aber so habe ich ja nicht reagiert. Ich habe mich total gefreut für ihn per Sprachnachricht. Ich habe mich gefreut und habe gefragt, wer das ist, wo er wohnt, was er denn so macht. Und der Jonathan hat mir den Instagram-Profil geschickt und was er so macht. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie sich getroffen haben. Ich wusste nur, dass sie schreiben, telefonieren, weil sie sind natürlich auch 400 Kilometer auseinander gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Und jetzt im Nachhinein weiß man natürlich auch, warum der Täter so viele Kilometer dann auf sich genommen hat. Als ich diese ganzen Daten dann hatte, wie gesagt, der Jonathan war bei seinem Vater, habe ich, denke ich, aus Täters Sicht nicht so reagiert, wie er es gerne gehabt hat. Und der Jonathan ist nächsten Tag nach Hause gekommen, freudestrahlend wie immer. Und er ist in sein Zimmer gegangen. Ich bin hinterhergegangen und habe mir dann sein Handy geben lassen, was erstaunlich war.
Hast du es ihr gegeben?
Ja.
Ja, und das ist so dieser Punkt, glaube ich, nochmal zum Thema Manipulation. Bei unterbewusst weißt du immer, dass irgendwas los ist. Das ist, wie viele Menschen sind in einer toxischen Beziehung, das sind Mitte 40, sage ich mal. Und sobald du Menschen, und das ist bei Kindern ja noch stärker, einen Ausweg lieferst, dann gehen sie da auch mit. Und das war halt einfach diese Situation, dass man unterbewusst natürlich wusste, okay, es ist nicht richtig. Insbesondere, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich ihr mein Handy gegeben habe, ja schon 3 Treffen waren. Dann jedem dieser 3 Treffen meine persönlichen Grenzen, meine sexuellen Grenzen dermaßen überschritten worden sind, das ist ja bis zum Oralverkehr am Ende gegangen, dass ich glaube dann, das ist dann einfach dieses, du bekommst einen Ausstieg und du nimmst diesen dann an.
Das heißt, du wolltest in dem Moment eigentlich auch raus aus dieser Beziehung gerne.
Ich würde nicht sagen bewusst, aber komplett unterbewusst.
Mhm.
So ein 12-Jähriger oder dann schon 13, ich hatte mit seinem Geburtstag, der weiß einfach nicht, wie man da jetzt rauskommt oder was man da macht. Aber genau das ist, glaube ich, nochmal dieser menschliche Instinkt einfach, dass du unterbewusst immer weißt, dass es vielleicht jetzt gerade nicht richtig ist und dass du nicht richtig behandelt wirst, dass es falsch ist. Haben bestimmt viele Menschen in vielen verschiedenen Situationen. Ob die Menschen das sehen, ist die andere Frage. Aber ich habe es da, glaube ich, also das war einfach so dieses Aufwecken im Sinne von, okay, so diese kleine Hoffnung in mir noch, dass es ja vielleicht doch nicht so richtig ist. Ich glaube, das war einfach dieser Punkt.
Dadurch hast du ihm eine Möglichkeit, ein Seil zugeworfen, den Berg hochzukommen mit deiner Hilfe. Da würde ich gerne noch einmal kurz bleiben. Ich will aber gleich nochmal einen Rücksprung machen. Also du hattest dann die Daten. Du hast die ganze Zeit im Hinterkopf das Programm laufen lassen. Ich finde alles raus, ich gehe zur Polizei, ich mache das irgendwie, also werde irgendwas machen mit den Daten. Ich lasse denen nicht so gehen. Was hast du dann gemacht?
Ja, also erstmal war ich total überrascht, dass er mir das Handy einfach so gegeben hat, weil jeder 12-, 13-Jähriger, wenn ihr das jetzt hört, ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern ist, dann gibt's erstmal Motzerei, ja. Was soll das jetzt? Aber er hat gar nichts gesagt. Er ist in seinem Zimmer geblieben die ganze Zeit. Dann hatte ich das Handy und habe dann allerdings gesehen, dass es schon zu Treffen kam, die mit beiden auf dem Foto und da sind auch in anderen Städten, wo ich dann gesagt habe, wie ist mein Kind da hingekommen? Und da kommen wir an diesem Punkt, dass der Täter vorgefertigte Nachrichten mit dem Jonathan zusammen aufgenommen hat. Die haben alles geplant. Der hat mir Chatverläufe geschickt, der hat mir Busverbindungen, Bahnverbindungen geschickt. Das waren ja Treffen in Frankfurt, das ist eine Stunde mit dem Zug. Und natürlich wusste ich immer, wo mein Kind ist, aber er war ja nicht dort.
Krass, also der hat so richtig alles durchgeplant.
Und hier kommt dann, glaube ich, noch der Clou dahinter. Für die Leute, die zuhören, es ist vielleicht nicht nur euer eigenes Kind Opfer, sondern auch das Umfeld des Kindes. Weil so war das bei mir. Nicht im Körperlichen, aber ganz klar im Emotionalen, weil er war Teil meiner Freundesgruppe, es gab Gruppenchats mit meinen Freunden, Und diese Freunde hatten dann genau die gleiche Ansicht wie ich, was meine Realität ja nochmal verstärkte, weil meine Freunde heißen das ja auch alle gut. Und dann gab es jemanden, der mir ein Alibi geben konnte, wo meine Mutter mich dann hinfährt zu einer Freundin, wo bis der Täter mich am Ende dann abholt.
Ich habe ihn bis zur Haustür gebracht, die Freundin hat mir die Tür geöffnet und da sollte er eigentlich übernachten. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Nächsten Tag gab es eine feste Uhrzeit, weil wir weg wollten. Hatte mir schon die Zugverbindung geschickt, dann bin ich wieder zu Hause. Der Täter hat ihn da abgeholt.
Und am Ende waren wir in Frankfurt und nicht vermeintlich, ja. In diesem kleinen Ort.
Mhm. Krass, ich muss da gerade sagen, Chapeau für diese Planerei, aber wie krass und gefährlich, weil er hat das alles mitgeliefert und ist, also das Alibi war ja perfekt, der perfekte Mord sozusagen hier fast.
Ja, mit Audios, die vorproduziert worden sind, also meine Mutter hat Audios bekommen, während ich in Frankfurt im Hotelzimmer war, wo mit ich mit einer Freundin sitze. Also.
Ach, du hast mit deiner Freundin die Audios vorproduziert?
Ja, wir hatten ja einen 27-jährigen Studierten da sitzen, muss man ja dazu sagen. Also der war im Himmelswillen nicht doof. Nee. Und wenn du es rein taktisch siehst, war ja alles bis zum
Perfektion. Das ist ja perfide ohne Ende.
Ja.
Ja, genau.
Wie sollst du dann auch auf eine andere Idee kommen? Ist ja alles perfekt.
Genau. Du vertraust ja auch, ne? Und dann habe ich aber diese Fotos auf seinem Handy gesehen. Und ich weiß, wir waren einen Tag beim Frankfurter Flughafen und der Jonathan tat so, als ob er noch nie da gewesen wäre. Und dann sah ich aber auf seinem Handy, der war ja doch da. Wann war das denn? Und dann ich wieder chronologisch geschaut, wann wäre das gewesen? Naja, auf
jeden Fall. Aber hier vielleicht doch kurz anzusetzen, Frankfurter Flughafen, die Interessen deines Kindes werden zum Mittelpunkt des Täters.
Ja,
das war bei mir genauso. Luftfahrt war für mich immer so ein Thema. Gut, also was machen wir? Lass uns doch am Frankfurter Flughafen. Ich meine, was ist für einen 12-Jährigen dann besser, als an den Ort zu gehen, der deine komplette Faszination bündelt? Und hier setzt ein Täter in jeder erdenklichen Hinsicht an, die Dinge zu ermöglichen und einfach nochmal diese Bindung so perfide, wie du einfach gerade schon gesagt hast, zu stärken.
Genau. Da muss ich sagen, da habe ich kurz gezweifelt und gedacht, warum hat der Jonathan kein Vertrauen zu mir? Warum sagt er nichts und wie konnte das passieren, dass ich das nicht gemerkt habe? Zu dem Zeitpunkt kommen natürlich Schuldgefühle und kommen natürlich so Gedanken. Hast du nicht genug geachtet? Gut, da ist noch ein kleiner Bruder, der braucht auch viel Aufmerksamkeit. Dann gehst du arbeiten und. Aber das muss man auf Seite schieben. Da muss man wirklich kurz sich mal sammeln und kurz fassen und dann wirklich denken, das ist ein Täter, der hat es mit Sicherheit nicht zum ersten Mal gemacht.
Und das Kind macht es nicht gegen dich.
Genau. Und dein Kind will dich damit ja nicht ärgern oder das macht es nicht, weil es irgendwie ausbrechen möchte, sondern weil er selber in dieser Abhängigkeit steckt, in dieser emotionalen und auch körperlichen Abhängigkeit.
Klar, aber jetzt stellt euch mal vor, du hättest reagiert, jetzt du darfst nicht mehr raus, du hättest jetzt hier alle Schotten dicht gemacht. Das hätte dich ja vielleicht erstmal noch mehr in die Arme von ihm getrieben. Und ihr hättet noch mehr das Feindbild der Welt aufbauen können und wer weiß, was passiert wäre. Also zum Glück war das so und trotzdem war es nicht leicht, aus der Summe rauszukommen.
Ich denke, hier kann man einen guten Zeitsprung machen zum Gerichtsverfahren, wo andere Fälle geschildert worden sind und wo tatsächlich genau das, was du gerade erklärt hast, dann am Ende so eingetreten ist, dass es immer mehrere Treffen gab und ab dem einen oder anderen Treffen gab es dann wirklich zu der brutalen Vergewaltigung und da sprechen wir wirklich mit Dingen von Fesseln, von zwei Kindern in einem Lagerhaus, so, da hast du wirklich alle Geschichten, die du dir vorstellen kannst. Ich muss sagen, das war, glaube ich, für mich das Herausforderndste im Gerichtsprozess, das zu hören. Aber dass genau das diese Strategie eines Täters ist, du bist jetzt noch zugänglicher und durch diese Zugänglichkeit, die ich dann noch gewonnen hätte, weil sogar meine eigene Mutter akzeptiert mich nicht, wäre es partout zu diesem vierten Treffen gekommen, wenn wir uns seine Chronologie aus anderen Fällen, die teilweise 5 Jahre vorher waren, angucken, wäre es dann auch wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich vielleicht zu genau diesen Situationen bei mir ebenfalls gekommen, wo aber ich ja verhältnismäßig harmlos weggekommen bin. Ja.
Wir hatten aber tatsächlich Glück, also Corona mag blöd gewesen sein, aber zu dem Zeitpunkt konnte er keine Hotelzimmer mehr buchen. Es gab ja drei Treffen im Hotelzimmer und das eine Hotelzimmer lag 20 Meter von uns entfernt. Also er wusste, wo wir wohnen. Und der hat immer die gleiche Taktik, ne? Das Zimmer war verdunkelt, der Jonathan wusste nicht genau, er lässt die Tür auf und der Jonathan soll reinkommen. Und das vierte Treffen wäre tatsächlich noch in den Osterferien hätte das stattgefunden, weil da konnte er noch über ein Airbnb irgendwas buchen und ich wollte herausfinden, wo das ist, aber Jonathan konnte es mir nicht genau mehr sagen. Und ich weiß, dass ich den Jonathan gefragt habe, hat er dir mal Alkohol gegeben oder hast du Tabletten oder hast du dich komisch gefühlt? Er war 12 Jahre alt, er hat mich angeguckt wie ein Auto. Warum soll ich denn Alkohol trinken? Er verstand das natürlich nicht. Aber ich dachte natürlich an irgendwelche K.O.-Tropfen, das Kind gefügig zu machen. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Handy dann hatte, habe ich natürlich auch den Papa von Jonathan angerufen. Der ist direkt gekommen und wir konnten dann direkt zur Polizei. Und dort, Gott sei Dank...
Vielleicht um dort kurz den wichtigen Einschub zu geben, dass ich glaube, bei jedem immer der Gedanke von Selbstjustiz aufkam. Und man auch dazu sagen muss, dass mein Vater da sehr... vielleicht auch mal diesen Gedanken geäußert hat, dass man es mal eben wirklich wichtig sagt. Wir wissen, ich glaube beide oder wir alle wissen, Justiz funktioniert nicht immer so, wie sie soll. Mhm. Aber Selbstjustiz ist keine Lösung. Das vielleicht einmal kurz als kleinen Einspieler
dabei. Ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Aggressionspotenziale und kann sich Sachen vorstellen, was er sonst über sich denkt, würde er niemals machen. Aber ich glaube, wenn Menschen den eigenen Kindern etwas antun, da wird man einfach zum Tier, ist das falsche Wort, aber einfach, da wird man selber, würde man Sachen machen, die man niemals machen und nicht nur denken, man würde sie wahrscheinlich auch machen, weil man sein Kind schützen will.
So. Ich glaube, wäre er näher an unserem Wohnort gewesen. Ja. Wäre ich da mit Sicherheit auch da, hätte ich da auf der Matte gestanden. Ja. Weil ich wusste, er war auch noch selbstständig, mit seiner Mutter hat er zusammen einen Laden gehabt, ein Geschäft. Ich wäre da hingefahren, aber natürlich erstmal, im Endeffekt hätte es mich nicht weitergebracht.
Ja, ja.
Es hätte mich nicht weitergebracht.
Und den Fall nicht.
Und es also hätte einen selber auf die Anklage
ankommen. Genau, voll, natürlich. So. Gute Punkte. Bleiben wir trotzdem noch mal kurz an dem, also du hast die Adresse gehabt, du hast die Telefonnummer, ihr seid zur Polizei gegangen. War schon direkt von Anfang an bei der Polizei für euch klar, wir kriegen den, das wird erfolgreich oder hat man euch erstmal, war das erstmal unklar?
Der Jonathan durfte ja eine Videoaussage machen. Mhm. Der Jonathan wurde aber monatelang, wochenlang so eingenordet.
Von wem?
Von dem Täter. Auch dieses Thema kam auf die Polizei, wenn das mal rauskommt.
Ach so, vorher
aber
war
es. Das kann der Jonathan besser selber erzählen.
In diesem ganzen Kontext im Sinne von die Welt ist gegen uns, wird natürlich auch darüber gesprochen, was sind die Konsequenzen von dem Handel, was wir gerade haben. Und dann geht es natürlich los, deine Mutter handelt fahrlässig, denk dran, wenn das irgendjemand ausbekommt, bekomme ich riesigen Ärger, meine Zukunft ist ruiniert, deine auch, weil für dich heißt es am Ende Kinderheim, Schulversetzung, Ganz, ganz groß natürlich inszeniert und dann, okay, was ist die Lösung? Das und das sagst du. Behörden, deinen Eltern.
Und was solltest du sagen?
Ich durfte ja sagen, dass wir Kontakt hatten, das war ja kein Problem. Mhm. Hier kommen wir jetzt zum kleinen Grenzzaun auf unserem tollen Gesetz dabei, dass Beischlaf an sich eine Straftat an sich ist, aber noch nichts irgendwie Gefährliches dabei. Mhm. Und genau so habe ich es geschildert. Man hat sich ja getroffen, konnte ich ja nicht leugnen, gab ja Bilder. Es ist aber nichts passiert, nichts Sexuelles. Es gab kein Interesse an mir. Es war einfach wie so ein normales Treffen und das war's. Sprich, wir hatten hier noch keinen sexuellen Kindesmissbrauch oder ähnliches rein strafrechtlich.
Nur sexuelle Nötigung, weil es halt Fotos gab, ne?
Genau, und der Beischlaf eben dabei. Der logischerweise eine Polizei, der jetzt nicht dazu bringt, da ganz stark hinterzugehen.
Warum nicht? Du bist doch 12.
Ja, aber es gibt ja schlimmere Fälle. Und hier ist ja dann die Abarbeitung im Sinne von, okay, das ist ja jetzt nicht so akut, es ist ja jetzt nichts passiert, in Anführungszeichen. Mhm. Um einen kleinen Zeitsprung zu machen, ich habe 3 oder 4 Monate später dann eine nächste Aussage gemacht, wo ich einmal alles ausgepackt habe. Hat keine Woche gedauert, dann gab es die Hausdurchsuchung bei ihm. Da muss ich wirklich sagen, die Polizei, das Jugendamt, die haben alle super zusammen agiert. Und ich weiß, das ist in vielen anderen Fällen ganz anders. Aber bei mir, ich habe mich sehr wohlgefühlt bei meinen Aussagen. Ich denke so wohl, wie man sich fühlen kann.
Klar.
Hatte einen sehr rücksichtsvollen Beamten dabei, der sich auch sehr gut um uns dabei gekümmert hat. Mhm. Die war dann ein Jugendamt. Ich hatte keine 10 Tage gedauert, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich einen Familientherapeuten an meiner Seite hatte.
Zur Corona-Zeit natürlich alles nur über Zoom. Ja. Mhm.
Aber trotzdem wirklich...
Aber wir hatten Hilfe, wir hatten Unterstützung, weil irgendwann bist du ja als Eltern, als Mutter auch, du weißt nicht, du kannst es nicht wissen, du weißt nicht, wie du darauf reagieren sollst.
Woher auch.
Genau. Und nach dieser ersten Aussage, ich wusste nicht, was er gesagt hat in der Aussage. Die Polizei hat es mir auch nicht gesagt. Und dann fängst du halt an, dich kaputt zu machen innerlich. Du siehst, was mit deinem Kind passiert.
Zwischen dem Zeitraum der ersten und zweiten Aussage.
Das war die allerschlimmste Zeit, weil der Jonathan, der hat nicht mehr geschlafen. Der hat die Tür nicht mehr zugemacht. Der ist nicht mehr duschen gegangen. Ich habe mir immer gefragt, warum geht das Kind nicht duschen? Aber es konnte mir ja keiner sagen. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Aber er hat es mir ja nicht gesagt. Aber er ist nicht mehr duschen gegangen. Oder ganz selten duschen gegangen. Er hat nur noch bestimmte Anziehsachen angezogen.
Das ganze Zimmer haben wir neu gemacht. Ja. Alle Klamotten ausgetauscht, mal zu sagen.
Möbel ja. Teilweise.
Um abzuschließen, um Abstand zwischen dich und dem Täter zu bringen? Oder war
ich denke, da kommt dieses Ding im Sinne von, du wächst aus einer Manipulation raus und schließt damit ab. Die ersten drei Tage, ey, das war Liebeskummer.
Das ist ja wie ein Entzug, ne?
Klar,
wie ein Liebeskummer. Ja. Und er hatte ja, er musste, das muss man dazu sagen, er musste direkt bei der Polizei sein MacBook abgeben, sein iPhone abgeben, er musste alles abgeben.
Okay.
Und er durfte auch das Haus nicht mehr verlassen.
Der Täter wusste ja, wo wir wohnen.
Genau.
Das heißt, ich war da allein mit meinen Gedanken und dann kommt es natürlich, dass du dich davon irgendwann löst. Hatte ab und an den Familientherapeuten, wo man dazu sagen muss, erwartet bitte nicht von euren Kindern, dass sie eine Woche später darüber reden, weil das werden sie partout nicht. Du musst das mal selber realisieren, was passiert ist und dann damit klarkommen. Mit dem Familientherapeuten habe ich darüber geredet, was ich die Woche gemacht habe. Das war es dann aber auch. Es ging aber darum, dass du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, der extern ist. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig dabei.
Genau, weil als Mama, als Papa, als überhaupt Familienangehörige, du willst dein Kind eigentlich nur in den Arm nehmen, du willst es ja irgendwie beschützen, du willst es vor allem beschützen, du willst antworten, aber selbst das konnte ich, der Jonathan wollte, ich konnte den Jonathan nicht in den Arm nehmen, der wollte keine Nähe haben. Der hat nicht geweint, der hat nicht geflucht, der war nicht sauer, der hat mich natürlich weinen sehen, das habe ich auch nicht verbergen können, aber ich musste ihm diesen Raum geben. Und dann habe ich nachts wirklich wochenlang nur an seinem Bett gesessen. Dann merkte ich wieder, da war es wieder unruhig. Dann bin ich aufgestanden, habe an der Bettkante gesessen, habe gewartet, bis er eingeschlafen ist. Und das ging über Wochen so. Aber ohne zu reden. Ohne Kontakt, ohne Körperkontakt, ohne,
oh, krass. Ohne irgendwas. Boah, das ist die Hölle.
Ja.
Als Mama die Hölle.
Genau. Ja, aber du musst dich zurücknehmen. So hart das ist, du musst dich zurücknehmen. Je mehr du fragst, je mehr würde das Kind sich einfach zurückziehen.
Druck und Schuld sind da, glaube ich, zwei ganz große Sachen. Weil wenn du deiner Familie so eine Herausforderung schaffst, dann machst du dir immense Vorwürfe. Also abgesehen davon, was passiert ist, das rückt dann raus aus dem Mittelpunkt. Und es geht eher darum, was habe ich meinen Mitmenschen damit angetan. Und das sollte, glaube ich, kein Kind hier fühlen dürfen. So, ja, es hat dein Vertrauen missbraucht. Es war nicht ehrlich zu dir. Es hat nichts eingehalten, was ihr jemals abgesprochen habt. Aber da muss man einfach Verständnis haben für das, was passiert ist. Und ich finde, das ist ganz egal, ob es digital ist, ob es jetzt in der Schule war, ob es am Ende im Park war. Es ist ganz, ganz egal dabei.
Niemand hat Schuld, außer der Täter.
Auch wenn man sich das selber bestimmt die ersten zwei Jahre nicht glaubt, sagt man sich immer wieder. Mhm. Bis wir dann so nach 8, 9 Wochen so, Tür ging wieder zu, es kam wieder ein bisschen Normalität.
Ja.
Und dann irgendwann eine WhatsApp-Nachricht an dich. Ich muss noch mal zur Polizei. Stell keinerlei Nachfragen. Mach mir bitte einfach einen Termin. Ich möchte eine zweite Aussage machen.
Die habe ich immer noch gespeichert in meinem WhatsApp-Verlauf.
Ja, die haben wir beide noch.
Sternchen markiert.
Weil die ein Wendepunkt war.
Ja.
Aber ich glaube auch ein negativer Auslöser. Ja. Also auch ein Angstpunkt.
Weil ich mir gedacht habe, okay, wir haben so langsam jetzt wieder einen Alltag gefunden. Warum kommt jetzt diese Nachricht? Ich war gerade am Arbeiten. Wir waren selbstständig. Oder ich habe dort gearbeitet. Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin wieder zur Polizei und habe nur gedacht, was kommt denn jetzt?
Geht das alles wieder von vorne los?
Wir hatten gerade wieder die Nächte so halbwegs. Ne? Es gab ja auch Situationen, der ist in sämtliche Geschäfte nicht mehr reingegangen. Da mussten wir ja neue Anziehsachen kaufen. Da gehe ich nicht rein. Da würdest du oder ich auch sagen, mein Gott, lass uns doch mal gucken. Da musst du dich wieder zurücknehmen. Da habe ich wieder so einen Rückblick gehabt, warum kann der jetzt nicht in dieses Geschäft reingehen, bis mir dann eingefallen ist, es gab ein Foto von den beiden vor einer Umkleidekabine. Dann gibt es wieder solche parallelen
Triggerpunkte.
Genau. Auch ein Bahnhof. Unser Bahnhof war auch ein riesiger Trigger.
Ja.
Alter, da hast du ganz... Aber das unscheinbare
sind,
Orte.
Ja, und das sind aber normale Sachen, die wir als Eltern auch sagen, lass uns doch mal da reingehen, lass uns mal gucken.
Ja.
Aber ich musste immer wieder zurückdenken, warum kann er jetzt nicht da reingehen? Gut, dann halt nicht. Dann ist ja egal, dann gehen wir woanders.
Nicht in Frage stellen.
Es ist so ein Puzzle, absolut.
Ja, das ist wirklich wie so ein zerbrochener Spiegel, der wirklich ganz lange braucht, bis du jedes Teilchen zusammen hast. Und dann kam diese zweite Aussage. Ich habe da gewartet, ich habe gedacht, das wären Stunden. Dann kommt er da raus und dann hat tatsächlich aber der Beamte gesagt...
Man muss kurz dazu sagen, wenn euer Kind eine polizeiliche Aussage macht, thematisiert es davor nicht, thematisiert es danach nicht. Es ist Druck genug. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe keine Kinder, wie diese Situation ist, aber ich denke, das ist mit das Schlimmste, was dir jemals passieren kann. Aber stellt keine Nachfragen. Gibt dem Kind diesen Raum, und ich finde, das kann man nur tausendmal betonen. Aber wie du gerade schon angefangen hast, dann war der Status quo, okay, ich habe eine zweite Aussage gemacht, ich stand wieder mehr oder minder ein bisschen mehr im Leben, oder zumindest auf einem Bein. Meine Mutter wusste dabei gar nichts. Und da hatte der Beamte mich dann kurz mal ins Büro geholt und gesagt, Jonathan, guck mal, deine Mom hat jetzt gerade ganz großes Kopfkino. Sie denkt, das Schlimmste ist passiert, was passieren kann. So, ich bin selber Vater, ich kann mir nur vorstellen, wie man das gerade empfindet. Du meinst dann, lass doch deiner Mutter zumindest sagen, dass es nicht zum Analverkehr kam, damit sie einfach nur Klarheit hat. Ich bin raus aus diesem Büro, du bist rein. Der Beamte hat dir das gesagt, was passiert ist. Wo ich kurz sagen muss, vorbildlicher geht es, glaube ich, gar nicht, als Beamter da so emotional sicher und geschult mit umzugehen.
Sehr menschlich auch, ne?
Ja.
Was war deine, wir reden über eine lange Zeit von Unsicherheit. Du wusstest, da war ein Treffen, du wusstest aber nicht was. Was war deine größte Sorge?
Tatsächlich habe ich gedacht, dass er ihn zu sexuellen Dingen gezwungen hat, die der Jonathan nicht machen wollte, wo er auch gar keine Ahnung von haben konnte. Und ich hatte Angst vor der Zukunft für seine Sexualität, einfach, dass er nie normale Sexualität ausleben kann. Was hat dieser Mann mit meinem Kind gemacht? Und ich hoffe, dass er nicht darin kaputt gegangen ist, dass er denkt, das sei normal.
Ja.
Wie wird er jemals überhaupt einem Mann, einem Partner vertrauen können? Wird er das überhaupt in seinem Leben nochmal zulassen können, ohne dass er das damit dann verbindet? Das war eine ganz große Angst. Das mag für manche vielleicht gerade ganz oberflächlich klingen, aber das ist nun mal, das gehört einfach auch zum Leben dazu. Vertrauen, Sicherheit, aber auch nicht alles zu hinterfragen, was dir vielleicht dein Partner mal irgendwann sagt. Das, was normal ist.
Ja.
Und da hatte ich große Angst. Und dann hat er mir gesagt, dass es halt, ja, wie der Jonathan schon sagte, nicht bis zum Äußersten gekommen ist. Aber für mich war das Schlimmste schon, dass er ihn zum Oralverkehr gezwungen hat. Er war 12 Jahre alt. Und der Jonathan hat es gemacht, weil er einfach von dem Täter gesagt bekommen hat, ich tue ja Dinge für dich, wir fahren dahin, wir machen diese schönen Dinge, also gibst du mir jetzt auch mal was zurück. Und da kommt der Punkt, dass der Jonathan in diesem Treffen einfach die Kontrolle verloren hat und das gemacht hat. Und da musste der Täter nicht großartig den Fesseln, Knebeln, schlagen, was auch immer, oder gefügig machen, sondern da kommt diese emotionale Vergewaltigung einfach auch, dass er diese Sachen dann gemacht hat, aber widerwillig.
Weil du ja auch in einem Raum warst, den er kontrolliert hat, Hotel, wo auch immer.
Ich denke, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ich war 100 Kilometer von zu Hause entfernt, in einer weltfremden Stadt, die ich noch nie gesehen habe. In einer riesigen Großstadt, ist ja Frankfurt am Ende.
Mhm.
Ich weiß, am Morgen ging dieses Rolle hoch und wir waren an irgendeinem Hafen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Frankfurt einen Hafen hat. Mhm. Und ich war einfach so komplett überfordert damit, weil es ja schon so war, okay, ich habe letzte Nacht die Kontrolle verloren in der Hinsicht. Aber es ist einfach diese Pflicht, die du hast. Und genau das war dann ja auch Thema bei den Beamten. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass du, also meine Mom, aus dem Büro rauskam und wir nicht darüber geredet haben. Es wurde nicht vertieft, was das war. Bis dann mal das Thema kam, okay, Traumatherapie ist ja auch mal interessant, setzt man sich mal mit auseinander.
Habt ihr alle eine gemacht? Hast du eine gemacht, Therapie? Also
wir beide zusammen dann
wir
tatsächlich.
Beide zusammen.
Mhm. Mein Vater wurde das oft angeboten, hat aber selber gesagt, okay, nein.
Mhm.
Finde ich auch recht interessant tatsächlich, das Thema, dass Väter da ganz, ganz anders umgehen als Mütter teilweise. Mhm. Ich glaube, da könnte man 7 Folgen drüber machen, allein darüber.
Ja.
Mhm. Aber ja, wir haben dann, ich hatte meine Vorgespräche, meine Diagnosetermine, hatte dann recht schnell meine Diagnose, also ich glaube nicht mal ein Jahr nach der Tat. Das war eine posttraumatische Belastungsstörung, anteilige Depression und Selbstwertproblematik. Und dann wurde gesagt,
du sagst es so locker, also da
ja,
ist euch jetzt Zeit dazwischen und auch offensichtlich gut Verarbeitung. Also das ist so, es geht dir ganz leicht über die Lippen.
Ja, es ist ein Teil von mir. Ich denke, das ist so dieses ganz Wichtige. dass ich mich so, ich muss das ja nicht leugnen, dass es so war. Mhm. Und ich kann ja auch jetzt stolz sagen, okay, ich habe ja im Grunde gar nichts mehr, was mich dann bis heute belastet.
Ich habe noch, ich muss einmal noch den letzten Rücksprung machen, dann möchte ich wieder hier anknüpfen. Ich weiß, wir springen heute ein bisschen, aber wenn du zurückblickst auf die Treffen, auf das aufgebaute Vertrauen durch Worte, durch FaceTime, durch Telefonate und die Treffen, wodurch hat er es geschafft, dass du nochmal bereit warst, dich zu treffen? Auch wenn es vielleicht mal ein Treffen gab, wo du gedacht hast, boah, eigentlich wollte ich das gar nicht machen, ich fühle mich da gar nicht wohl. Oder vielleicht hattest du vorher schon Gedanken, ich höre das irgendwie auf. Wie hat er das geschafft, dich da immer weiter reinzuziehen?
Ich denke einmal das Umfeld, weil mein ganzes Umfeld, also meine Freunde waren ja alle mit ihm in Kontakt. Er hat das bei mir und bei denen so dargestellt wie ein Erfolg. Ich bin der Erste mit 13 Oralverkehr. Das ist ja ein supermäßiger Erfolg. So, das ist ja was sehr, sehr Positives.
Und deine Freunde wussten das alle?
Ja, genau. Ja, die wurden darüber informiert. Das war ja ein Erfolg, den du feiern musstest im Grunde. Und ganz wichtig, du bist in so einer Manipulation dadurch, dass der Täter nur ganz wenig machen muss, damit du selber in einen Vorwurf kommst, dass du sowas nicht gemacht hast, der gigantisch ist am Ende. Dass du in der Situation bist im Sinne von, ist noch alles gut zwischen uns, weil ich das nicht gemacht habe, habe ich...
Ah, also entschuldigen
quasi. Ja, natürlich. Also es ist ja das ganz, ganz Wichtige. Ich bin ja schuld daran, dass ich hier nicht mitmache oder mich da ein bisschen weigere.
Das nennt man dieses Gaslight.
Genau, das ist Gaslight, aber auf höchstem Niveau.
Wow.
Also genau, ja, also ich denke, das ist dann wieder dieses... Es gibt immer Punkte in der Manipulation, wo du so ein bisschen haperst im Sinne von, das war nicht richtig. Und dann sind wir wieder beim Thema Unterbewusstsein. Aber dir fehlt da einfach der Ausweg daraus. Also, solange du Kontakt mit dieser Person hast, die das auslöst, das kann dein Partner sein, das kann ein Täter sein beim Missbrauch, kommst du dort nicht raus.
Hast du mal in der Zeit gedacht, dich irgendjemandem anderen anzuvertrauen? Hättest du, gab es den Gedanken oder gab es die Person nicht?
Ich denke, das ist eine sehr schwere Frage, weil wem ich mich anvertraue, habe am Ende nicht ich entschieden, sondern er. Und wenn ich mich jemandem anvertraut habe, zum Beispiel also meine Freunde, hat er darauf reagiert und die komplett mit ins Boot geholt. Das heißt, egal mit wem ich darüber gesprochen habe, entweder er hat es komplett unterbunden oder er hat die Leute so mit eingeweiht, dass sie ja super zum Konstrukt am Ende gepasst haben. Und am Ende mehr Vorteil waren für ihn als für mich am Ende.
Der hat deine Gedanken komplett kontrolliert, oder?
Kann man schon so sagen, ja. Und das ist wieder das, dass man sich Manipulation gar nicht vorstellen kann, finde ich. Ich denke, das ist da ganz, ganz wichtig. Es ist unvorstellbar, wie es einem in so einer Situation geht. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, irgendwie zu verstehen oder versuchen zu verstehen zumindest.
Gab es in der Zeit andere Anzeichen? Hast du aufgehört, dich mit Freunden zu treffen? Hast du aufgehört, Sport zu machen?
Oder ganz im Gegenteil.
Nicht, also schlechte Noten oder so. Gab's
es war ja Corona-Zeit.
Ach ja,
ne?
Ja.
Ja. Das war eigentlich dann unser Glück tatsächlich. Der Jonathan war, wir waren ja nur zu Hause und wir durften ja das Haus nicht verlassen. Wir hatten viel Familienzeit. Viel Familienzeit und wenig Ablenkung.
Ja, Unmengen.
Aber diese Therapie, das muss man auch sagen, es gibt ja eine normale Therapie und es gibt diese Traumatherapie. Sie hat uns relativ wenig Hoffnung erst gemacht, weil man muss, wenn man eine Traumatherapie macht, das muss man bei der Staatsanwaltschaft man muss es eine Erlaubnis sich einholen, dass das Kind eine Traumatherapie machen darf, weil die Gegenseite könnte sagen, dass der Jonathan dürfte das nicht machen, weil seine Aussage dann verfälscht würde.
Dann kann meine Aussage im Grunde für ungültig erklärt werden.
Was? Also du sollst in dem Zustand, in dem desolaten Zustand, das Auto darf nicht repariert werden. Es muss,
das Auto muss ja vor Gericht mal hingestellt werden, damit sie das jeder angucken kann.
Ja, genau.
Weil das Auto kann ja nicht zeigen, was kaputt ist, wenn es repariert ist, ne?
Genau. Wow, das ist ja auch mal mega krass.
Aber da waren Jonathans Vater und ich uns sehr einig. Also ist egal, wer da was gesagt hätte.
Ja, das ziehen wir durch.
Egal, ob dieser Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Ja. Hier geht es um unser Kind, das gerade in seiner Anfang seiner Pubertät ist. Das Kind muss jetzt nicht, wenn wir es jetzt mal realistisch sehen, es hat 5 Jahre gedauert, bis es zum Prozess oder beziehungsweise 4 Jahre. Wir hätten unser Kind 4 Jahre nicht in diesem Zustand sein. Und das wäre für uns alle schlimm gewesen.
Ja.
Und aber das gibt es. Ja, es gibt es. Das hat die Therapeutin selber erzählt. Sie hat Kinder hier sitzen, sie würde ihnen gerne helfen, aber sie darf es nicht.
Und ich denke, dann ist wieder dieses, man nimmt sich selber zurück, weil ich denke, Rechenschaft und wenn es im Grunde in Anführungszeichen nur durch ein Gericht ist, weil man ja selbst Justiz nicht ausüben sollte, ist manchmal so ein hoher Wert für einen selber, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen muss und sagen, die Gesundheit deines Kindes steht dir gerade viel, viel höher.
Auf jeden Fall, 1000-prozentig. Was hat es euch bedeutet in der ganzen persönlichen Geschichte, dass dieser Mensch verurteilt wurde? Wie wichtig
war das? Ich denke, es hat einen Vorteil. Mhm. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich sehe, dass wir öffentlich drüber reden können, ohne uns Gedanken machen zu müssen, was wir sagen. Ich denke, für mich persönlich, ich werde nicht sagen, es ist gleichgültig. Was mich so ein bisschen ärgert, ist tatsächlich, dass es nicht von Sicherheitsverwahrung gereicht hat, weil es ganz viele Fälle davor gab.
Welche Verurteilung hat er bekommen?
9 Jahre insgesamt.
Ist jetzt aktuell im Gefängnis?
Ist aktuell im Gefängnis. Ganz wichtig, wir reden da darüber, dass er 2 Kinder in einem Lager vergewaltigt hat, einen aus Berlin vergewaltigt hat und mich vergewaltigt hat. Und da reden wir von 2015 bis 2020 im Tatzeitraum, beziehungsweise 21. Und hier haben wir eine Lücke von 5 Jahren und Bilder teilweise von Kindern, wo die Polizei nicht ermittelt hat. Weil ich hatte ja einen ganz tollen Sachbearbeiter, einen ganz tollen Beamten bei den Aussagen. Der ist dann aber irgendwann versetzt worden und jemand anders hat das übernommen. Abgesehen davon, dass dieser Mann dann viel zu spät bei seinem eigenen Gerichtstermin war, der Beamte saß mit einem Gerichtssaal und der Richter fragt, was ist das denn für ein Kind? Was ist das denn für ein Kind? Wer ist das denn? Wieso ist hier schon wieder ein Bild mit einem Kind? Und der Beamte nichts beantworten könnte. Das heißt, wir sprechen über eine Ermittlungslücke von 5 Jahren, wo zig Kinder sein können. Und ich weiß, das ist ein Satz im Urteil noch, wenn es bundesweite Ermittlungen hier gegeben hätte, dann rechnen wir hier bestimmt mit 18, 20, 30 Opfern. Aber hier sind wir wieder in Deutschland. So, das ist sehr herausfordernd, ich muss sagen. Ich hatte auch einen sehr tollen Richter dabei. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das, was mich mit am meisten gestört hat.
Sie hatten keinen Auftrag. Sie hatten keinen Auftrag, dem nachzugehen. Also es gab keinen Auftrag, den anderen Kindern, diese anderen Chatverläufe, da gab es Kinder mit oberkörperfrei neben ihm im Auto, es wurde aber nicht ermittelt. Der Richter fragt, wer ist das denn? Und die sagen dann, ja, weiß ich nicht, hat keiner nachgefragt, habe ich mich nicht drum gekümmert.
Wo der Richter auch ordentlich ihm, also der Richter hat ihm ordentlich den, ich weiß nicht, seinen Kopf gewaschen dafür, aber ja, das ist
aber das steht immer noch so.
Also es gibt,
es ist nicht weitergegangen.
Es ist klar, dass es noch andere Kinder gibt.
Ja.
Aber da gibt es noch keine Prozesse, vielleicht welche oder was auch immer.
Wissen wir logischerweise nicht, aber ich will erstmal davon ausgehen, dass es nicht der Fall ist.
Okay.
Das ist, glaube ich, das Einzige im ganzen Polizeilichen, was mich da stört oder was mich da
zu Recht
beschäftigt.
Also ich habe ihn ja das erste Mal tatsächlich vor Gericht gesehen. Bei meiner Aussage saß er links von mir, der Jonathan rechts mit seiner Anwältin.
Konntest du ihn anschauen?
Nee, bei meiner Aussage nicht. Also bei meiner Aussage habe ich ihn gar nicht angeschaut. Tatsächlich, als ich fertig war, durfte ich nach hinten gehen. Da war eine große Glasscheibe, wo Sitzplätze war. Es war eine öffentliche Verhandlung. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit angestarrt. Mir liefen die Tränen, ich habe viel geweint, aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt wütend war, sondern weil ich einfach gedacht habe, endlich kommt es zu diesem Punkt jetzt. Und optisch hatte er sich natürlich total verändert, aber das war ihm sehr unangenehm, also dass ich ihn die ganze Zeit angeguckt
habe. Hat er gemerkt?
Das hat er gemerkt.
Er hat kein bisschen hochgeguckt, das muss man sagen. Nee, also den ganzen Prozess.
Nee, er hat immer in seinen Akten da rumgeblättert.
War eine große Akte anscheinend, ja.
Ja, war eine große Akte. Der hat dem Jonathan noch einen Brief geschrieben. Mhm. Es geht natürlich dann um Minderungen von der Straftat, wie auch immer. Ist alles sehr widersprüchlich, war das. Er wusste auch noch nicht mal mehr seinen Namen.
War da ein bisschen unangenehm für ihn. Also war ein bisschen
unpersönlich. Ja.
Interessant, aber so wirklich wichtig scheint euch die Verurteilung für euch persönlich nicht zu sein.
Nein, und wir setzen ja auch, glaube ich, mit viel Humor an. Ich denke, das sollte man kurz nochmal in den Kontext setzen, weil wir lachen hier gerade viel, wenn wir über
alles gut. Thema reden. Nein, ich meine das nicht unernst, sondern, sondern weil es ist oft so in Fällen, wo es eben nicht zu einer Anklage kommt, dass es Menschen so geht, ich möchte, dass die Welt weiß, dass das falsch war, was mit mir getan wurde. Und für viele geht das nur über das Urteil quasi. So, ja? Weil diese Schuldgefühle, das ist ja nochmal ein komplett anderes Paket. Und das gibt es auch in Jeffrey Epstein, diesen Kontext, da wurde ja erstmal ganz oft ein auch jahrelanger Missbrauch von ganz vielen, zum Teil Minderjährigen, aber zum Teil auch jungen, erwachsenen Frauen. Ging es gar nicht zur Anklage lange, das wurde immer gedeckelt und für die Opfer war das einfach so schwer. Und heutzutage noch, wo dieser Jeffrey Epstein, müsst ihr nochmal selber nachlesen, der wurde dann verurteilt, kam ins Gefängnis, hat Selbstmord begangen offiziell. heute noch, Jahre später, bringen sich Opfer um, weil sie mit ihrer Seele nicht klarkommen. Die kommen, was ihnen passiert ist, sie kommen damit nicht klar. Also die kommen einfach damit nicht klar. Deswegen, für viele ist es wichtig, für euch aber nicht so wichtig, weil ihr habt vorher schon die Zeit genutzt, das für euch aufzuarbeiten, in euer Leben davon nicht abhängig zu machen oder zentral das in euer Leben zu holen. Da habt ihr euch schon von quasi so Abstand genommen.
Genau, man darf diesem Menschen einfach nicht diese Macht geben. Ja. Der hatte lange Zeit Macht über mein Kind, ja, oder also über den Jonathan, und diese Macht hat er einfach gar nicht mehr verdient. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wovon man sich frei machen muss, dass dieser Mensch keine Macht mehr über dich hat, dass dieser Mensch kein Teil mehr deines Lebens ist. Er hat keine Macht mehr über dich, nicht mit deinen Gedanken, nicht in deinem Alltag, sondern er sitzt da jetzt in seinen vier Wänden und muss mit sich selber leben. Und muss nur mit seinen Gedanken leben. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Menschen, wenn du 24/7 eingesperrt bist und nur mit deinen eigenen Gedanken über dein Leben, was du bisher gelebt hast, aber auch mit deinen Taten, was du nicht nur Opfern angetan hast, sondern auch Familien angetan hast. Ich glaube, das ist das Schlimmste und das ist die Genugtuung, die ich habe.
Ich denke, da kann ich noch anknüpfen zu dem, was du auch gerade gesagt hast, Nicole, dass für mich ganz besonders war, um ehrlich zu sein, so das Urteil war mir ja recht egal, auch das Strafmaß, was von vielen aus meiner Familie die erste Frage war. Und auch von vielen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, für mich war besonders, ich habe gerade vier Richterinnen und Richter davon überzeugt, dass das wirklich passiert ist. Dass ich fremden Menschen jetzt gerade so zeigen konnte, okay, es ist halt wirklich passiert. Das war, glaube ich, für mich nochmal besonders, weil ich da schon ganz viel mit dem Gedanken gespielt habe, das öffentlich zu machen und schon in den Startlöchern stand und hier nochmal gesagt bekommen, ich habe gerade vier fremde Menschen davon überzeugt. Ich denke, das war mit das Wertvollste für mich darin.
Und die Ganzen. Opfer, die waren, die sind nur dadurch ans Licht gekommen.
Ja, das sollte man vielleicht dazu sagen.
Das muss man dazu sagen.
Die anderen Opfer sind nur durch diese Ermittlung ans Licht gekommen. Ja. Ja. Die hätten vielleicht schon vorher was machen können, aber haben die Kraft nicht gehabt, was auch immer. Sie haben es nicht gemacht.
Ja, genau. Wovon ein Opfer beispielsweise im Gericht, der komplett zusammengebrochen ist. Also ja, da reden wir wirklich über so Fälle.
Und wir haben eigentlich gehofft, dass, oder wir hoffen einfach, wir dürfen natürlich nicht zu viel sagen, wo er so herkommt, was er gemacht hat, aber doch, es gibt schon Plattformen, wo wir das gesagt haben. Wenn sich dann noch ein, zwei trauen würden, rauszugehen, den Mut haben, dann könnte es einfach auch zu dieser Sicherheitsverwahrung kommen, dass dieser Mensch, wenn man die ärztlichen Gutachten einfach liest, dann ist dieser Mensch einfach auch krank. Und er wird nicht damit aufhören. Nicht, wenn er jetzt 9 Jahre gesessen hat, der wird rauskommen und womöglich wird das immer in ihm aufploppen. Und ich möchte so gerne, dass da Menschen sich den Mut einfach, den Mut zusammennehmen und einfach sagen, hier ist mir das und das passiert.
Und das ist ja bei jedem Täter. Das muss man auch so sagen. Das ist ja nicht nur bei uns so, sondern generell bei allen Tätern. Ich denke, wenn jeder sagen würde, okay, ich traue mich, das jetzt vor Gericht zu bringen, dann bringst du Täter lange Zeit ins Gefängnis.
Unbedingt. Es ist ja gerade so, es gibt ja einige prominente Fälle aus Frankreich, Madame Pellicot, die von ihrem Mann und auch die Tochter jahrelang unter Narkose vergewaltigt wurde. Dann gab es diesen Fall, fällt mir gerade der Name nicht ein, kurz danach auch in Frankreich, ein berühmter, renommierter Kinderarzt, der über 100 Fälle nachgewiesen werden konnten. Das jüngste Opfer war ein Baby, ich glaube bis 17 Jahre, dass der auch vor den Operationen sich an den Kindern vergangen hat, sie vergewaltigt hat. Und wo die Opfer sagen, nee, ich sage, das war falsch und der Fokus ist nicht auf dem Täter, sondern auf uns. Also auch Madame Pellicot, die Frau, dass sie sagt, die Tochter hat auch ein Buch geschrieben, die persönliche Verarbeitung ist eine Sache, aber ich gehe raus und ich sage das. Woher hattet ihr die Kraft oder warum war für dich wichtig, ich möchte das? Weil du hast vorher deiner Mama nicht mal erzählt, was du der Polizei gesagt hast. Und jetzt bist du aber bereit und es ist dir sogar ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Wie kam der Wechsel?
Ich denke, das war eine etwas längere Entwicklung, wo sehr, sehr viel meine Schwester mit reingespielt hat. So, sie hatte genau in dem Zeitraum zwischen den Aussagen tatsächlich ihren Durchbruch auf Social Media. Und dann hat man immer mehr gesehen, okay, Reichweite, Möglichkeiten auf Social Media. Und das war immer so ein Gedanke im Sinne von, okay, kann man ja mal drüber sprechen. Gibt ja auch andere Creator, die da beispielsweise Julius Bäum live über Krebs gesprochen hat und da ganz vielen Menschen mithilft.
Aber du wolltest das ja nicht als Eintagsfliege.
Richtig, und das war mein Problem im Sinne von, ich stelle mich jetzt nicht als Seitenäger hin, mache ein Video und sage dann, Leute, dass es passiert, sondern ich dachte mir, okay, brauchen wir ja mal ein bisschen mehr, muss ja größer werden. Also habe ich das Privileg, okay, Realschule fertig, ich habe Zeit, andere gehen auf Reisen nach der Schule, was mache ich? Ich spreche einfach mal darüber. habe mich dann mit meiner Schwester zusammengesetzt, mit deren Management, mit dir, um einfach drüber zu gucken, okay, was denkst du dazu?
Du musst natürlich, wenn du keine, du musst halt wissen, was auf dich zukommen kann, gerade im Social-Media-Bereich. Da ist nicht nur alles heile Welt, das wissen wir alle. Da kommen schlimme Kommentare, da kommen böse Kommentare, da kommen böse Nachrichten als Privatnachrichten. Das passiert und da musste man einfach vorher drüber sprechen. Mama, wenn ich das mache, dann kann es auch sein, dass da solche Sachen kommen. Das war mir egal. Der war so gefestigt durch die Therapie und hat mir dann das erzählt und ich habe einfach gesagt, gut, jetzt wenn wir das so betrachten, dann haben wir aus einer ganz schlimmen Zeit.
Was recht Positives gemacht, genau.
End the silence ist der Hashtag und daraus hast du, das ist dein Motto, deine Bewegung, kann man sagen. Wie hilfst du anderen Menschen dadurch, damit?
Dieses, was ja ein Jahr geplant worden ist, das war eine ganz große Sache, wie kann ich anderen helfen? Dass ich sage, okay, Nachhaltigkeit aufbauen. So, ich habe diese Plattform, aber nicht jeder hat das Privileg. Und hier rede ich wirklich von Privileg, dass einem zugehört wird. Weil ich wusste, egal wo ich mich hinstelle, ich bin der Bruder von und mir wird zugehört. Mir wird mehr Aufmerksamkeit gegeben als allen anderen.
Warte kurz, ich muss kurz sagen, du bist der Bruder von, ich weiß nicht von wem.
Von Lederglams. Hat 1,3 Millionen Follower und ich wusste dann, okay. Mir wird zugehört, wenn ich sowas sagen möchte, aber ganz vielen anderen nicht. Also habe ich gesagt, okay, eigene Initiative daraus machen. Und jetzt sitzen wir hier, haben 13 Leute da hinten, wirklich im kompletten Ehrenamt, die sagen, okay, ich teile diesen Gedanken, dass wir das umsetzen und schauen, dass wir Menschen vor die Kamera bringen und auf Social Media, denen das Gleiche passiert ist. Ja. Das machen wir mittlerweile in 10 Städten. Das machen wir mittlerweile in 10 Städten von Deutschland. Wir sind komplett flexibel, was Drehorte beispielsweise angeht. Einfach durch Menschen, die auch sagen, ich übernehme Verantwortung als Unternehmen, ob als Immobilie oder auch als Produktionsfirma beispielsweise, ganz viel vernetzt und heute sitzen wir da, können Menschen ein sicheres Umfeld bieten durch psychologische Betreuung, durch psychologisches Fachpersonal auf ihrem Weg, gepaart mit Menschen, die journalistische Grundsätze haben, plus die Leute, die sich aus dem Social-Media-Bereich damit auskennen. Alle diese Faktoren zusammenbringen, sodass wir
die das alles ehrenamtlich machen, weil es das denen einfach am Herzen liegt. Ne? Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und das ist, glaube ich, auch das, wo man einfach auch sehr dankbar für sein kann. Weil so ein Verein wie End the Silence, das kostet auch Geld. Ne? Und es ist nicht einfach so mal eben nebenbei gemacht. Das sind Stunden, die dafür draufgehen. Und wenn da Menschen sind, die sagen, ich mache das neben meinem Job, neben meiner Familie,
ich nehme mir Wochenende dafür Zeit. Ich gehe damit ran.
Spenden kann man euch, ne?
Aktuell tatsächlich nicht. Wir sind nicht komplett privat finanziert. Wenn dann durch Unternehmen, die sagen, ich mache da mit dabei. Wo ich sehr glücklich bin, weil euch die Fixkosten recht klein gehalten worden sind, in Anführungszeichen. Aber ja, das ist gerade dieses Ding. Wollte ja auch viele sagen, also ich muss euch sagen, wir haben mit so vielen Betroffenen gegeben, die alle waren verwundert, dass wir keine staatliche Förderung bekommen. Ich will jetzt nicht sagen,
Bundesgesundheit für Familie, keine Ahnung, Bundesministerium für Familie
muss
oder.
Muss man nicht so richtig versuchen. Also, ich kenne ja selber die Menschen, die auch darin sitzen und wirklich Tag für Tag für die Kampagnen kämpfen, aber die bekommen weder Geld, die bekommen keine Zeit dafür. Nicht mal die eigene Kampagne des Bundes wird hier so unterstützt, wie sie das sollte. Und das dann hier Redakteure. Aber
den Gründerpreis hast du schon.
Ja, dazu kommen wir gleich.
Okay.
aber es ist wirklich redaktionell? Genau. Gesagt wird von den Menschen, die vor denen stehen, die sagen, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen nicht, ob wir hier noch Gelder bekommen, das überhaupt zu machen. Und da musst du als Privatorganisation gar nicht erst versuchen anzusetzen. Und da musst du dann einfach gucken, okay, was kann ich euch dann zurückgeben? Ich bin gemeinnützig anerkannt, was kriegen wir jetzt zusammen? Und du musst einfach im privaten Bereich sein.
Wir mussten ja schon Teppich, Stühle, schleppen wir alles, fahren wir durch die Gegend, damit das immer gleich aussah. Das ist, da wird ja nichts bezahlt, ne? Sondern man macht aus Kleinigkeiten dann irgendwie ein schönes Umfeld.
Ja, aber das ist schon sehr professionell gedacht. Also für gute Ideen braucht man nicht viel Geld, aber man muss die Idee haben und das dann mit Manpower umsetzen.
Ja, wir haben ganz klein angefangen, muss ich sagen. Wir sitzen jetzt, wenn wir drehen, in der 22. Etage in der Skyline von Frankfurt. Und da denke ich nur so, wow, wir haben 4 Kameras, wir drehen auf Kino-Ebene wirklich.
Das habe ich bei meinen Reportagen nicht,
4 Kameras. Also muss ich wirklich sagen, da sind wir an einem Punkt mittlerweile, wo ich mir einfach so denke, so, schöner kann es dabei nicht werden.
Menschen können Gutes tun, ohne Profit im Kopf zu haben. Es ist möglich, Welt.
Ja, ja, das kann man machen tatsächlich.
Ja. Eine persönliche Frage hätte ich noch. Mhm. An dich, Sandra. Mhm. Die Angst als Mutter, wie geht es meinem Kind, wie wird es wohl auf meinen Sohn als Mensch in Sachen Vertrauen und auch in Sachen, wie wird er mit seiner Sexualität umgehen? Kann Sexualität was Schönes sein? Kann Beziehung was Schönes sein? Vertrauen was Schönes sein? Wie würdest du sagen, wie sind die Ängste also begründet gewesen? Oder wie würdest du ja sagen, wie hat sich Jonathan da entwickelt?
Ich glaube, dass er da auch in der Therapie drüber gesprochen hat. Ich durfte dann Gott sei Dank selber ja auch mit zur Therapie gehen, weil mein Alltag war natürlich voll, ich musste funktionieren. Und dort, diese halbe Stunde, war ich nur ich. Nur ich, nur Sandra, nur Mama, und durfte da weinen, durfte alle Emotionen da rauslassen, auch meine Wut, dass ich sehr wütend bin, auch auf mein Kind vielleicht teilweise wütend war, auf mich selber, aber auch auf mein Umfeld. Mein damaliger Partner hat das alles sehr abgetan, dass der hat mehr oder weniger gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so allzu viel passiert, er hat das ja freiwillig getan. Damit musst du erstmal zurechtkommen. Aber ich muss sagen, ich war einfach froh, als er Jonathan wirklich dann ja einen Menschen an seiner Seite hatte, mit dem er das dann auch ausleben konnte. Und ich hatte zudem, früher hatte ich diese Ängste, habe ich ja vorhin gesagt, aber im Laufe der Zeit hatte ich das nicht mehr, weil er hatte das gut verarbeitet und wusste auch, dass es nicht normal ist, was da passiert ist.
Was man dazu aber vielleicht auch sagen muss, also wir reden ja in Medien jetzt sehr viel über Sex, wir reden auch in der Therapie sehr viel über Sex, haben wir, und wir sind dadurch mittlerweile sehr offen. Das muss ich vielleicht sagen, das hat unserer Beziehung vielleicht sehr gut getan, weil Sex ist jetzt ein Thema, ja. Ist toll, hat jeder, ist gut.
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe noch keine Erfahrung bei meinen Töchtern. Ich weiß nur, dass ich mit meinen Eltern, mit denen hätte ich nie über Sex gesprochen. So, ich bin da sehr offen. Ich biete denen den Raum an, wenn sie denn den wahrnehmen wollen. So, ich hoffe, dass wir offen darüber sprechen können. Aber das kann man sich ja als Eltern auch nur wünschen.
Ja, ja.
So, und toll, wenn das Angebot angenommen wird halt, ne? Aber eigentlich mega cool.
Ja.
Würdest du sagen, du hast dein Herz hat keinen Schaden angenommen, sondern du würdest sagen, du kannst dich verlieben. Es ist möglich, dass du jemandem dein Herz schenken kannst, ohne dass du schlechte Gefühle hast. Weil natürlich Liebe und sein Herz weitergeben ist immer mit dem Risiko behaftet, dass es irgendwann mal verletzt wird. So jetzt, da reden wir einfach über normale Beziehungen. Aber kannst du dein Herz mit gutem Gewissen jemand anderen anvertrauen?
Ich würde sagen, problemlos. Also da bin ich sehr, das ist sehr positiv. Ich denke aber, das ist auch wieder der Punkt, wo man wirklich sagt, wenn Behörden, Familie und Institutionen dort alle gemeinsam gescheit zusammenarbeiten, dann machst du den Weg für den Betroffenen oder die betroffene Person viel, viel einfacher und schaffst es dann auch, dass sie keine 20 Jahre braucht, um dann wieder Fuß zu fassen, sondern das dann wirklich in recht wenigen Jahren, sage ich mal.
Meine letzte Frage, für den Partner und natürlich je nach Partner auch, genau, ne? Wenn er es wert ist und er hat es verdient.
Ich muss sagen, da hatten wir jetzt eine Situation, mein Partner war bei vielen Drehs von mir dabei und ich hatte nie im Detail mit ihm darüber geredet und ich sitze da, erzähle das so, wie ich es immer erzähle, und kommt meine Mom irgendwann, ja, ich war übrigens bei ihm. Weil er war komplett, der war so ein bisschen aufgelöst, weil er hat es ja noch nie gehört.
Weil wir haben es natürlich verarbeitet und wir haben viel gelacht, viel darüber gesprochen. Also es sind 14 Leute am Tisch und es gab natürlich auch viel Spaß. Und wenn der Jonathan oder ich unsere Videos aufgenommen haben, der war fix und fertig. Bis ich dann mal zu ihm gegangen bin, das war ja auch nun mal das erste Mal, dass man es nicht einfach in der Unterhaltung, in der Zweisamkeit sich vielleicht das erzählt, sondern er hat jedes Detail gehört. Und das muss ein Partner ja auch für sich akzeptieren können, dass man das seinen Partner nicht in Watte packt oder Angst haben muss, wie gehe ich jetzt mit ihm um? Dass der Jonathan jemanden an seiner Seite hat, der nicht denkt, oh Gott, das darf ich jetzt nicht sagen, ich darf jetzt keine Witze mehr machen oder ich darf ihn jetzt nicht anfassen. Ja. Und das ist auch eine Herausforderung, aber das ist ja
Gott sei Dank. Ich muss sagen, da haben wir glücklicherweise keine Probleme. Aber dann ist es so, dass man beim NDR bei Dieb und Deutlich sitzt und offen darüber reden kann und weiß, da hat man eine Familie und Umfeld, was zuhört, Logischerweise hatten auch wir Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie, die komplett das Gegenteil gemacht haben.
Haben wir uns auch von gelöst.
Ganz wichtig, muss man.
Wenn es wehtut.
Ja, dann passt das nicht mehr.
Nein.
Weil das hilft einem nicht weiter zu wachsen in eine Richtung, ja, die gesund für einen ist.
Da muss man auch nicht sagen, Familie über alles. Nee,
nein,
tut mir leid, das ist wirklich nicht so. Es ist schön, wenn es so ist, aber es muss nicht so sein.
Ja.
Das ist, glaube ich, das ganz
wertvolle. Den Menschen muss man einfach auch Raum geben, weil sie noch nicht so weit sind. Das kann, und wenn es in 2-3 Jahren kommt, hier können wir mal sprechen, dann ist das auch in Ordnung. Ich würde nie sagen, nee, der Zug ist abgefahren. Mhm. Weil die Person ist einfach dann noch nicht so weit. Und ich glaube, man muss jedem dann, es gibt so viele Opfer, die haben 20, 30 Jahre später erst den Mut, darüber zu sprechen, weil es schon so lange her ist.
Ja.
Und da muss man einfach offen dann für sein und zuhören und nicht verurteilen oder beurteilen, sondern einfach offen sein. Und
du musst nichts sagen, ganz wichtig. Also ich glaube auch Eltern, wenn das beim eigenen Kind passiert, im Umfeld, bei einer Freundin, hör einfach nur zu. Du musst ja nichts sagen, du musst das nicht bewerten, du musst keine Tipps geben. Hör einfach zu, sag, ich verstehe dich, und dann ist, glaube ich, schon
ich bin da für
weniger als mehr dabei. Also ich glaube, du kannst mit ganz, ganz wenigen unheimlich viel erreichen, du musst es einfach nur machen. Ich denke, das ist so dieses ganz Wichtige.
Bester Schlusssatz. Vielen Dank euch beiden. Ihr habt die Stille quasi geendet. Ihr habt eure Geschichte erzählt, mir erzählt, uns erzählt. Und ich danke euch von Herzen dafür. Wirklich. Vielen, vielen Dank.
Ihr seid für deine Zeit.
Tolle Familie. Ihr seid eine tolle Familie. Und ihr seid durch eine beschissene Zeit gegangen und so stark rausgekommen. Und ihr strahlt beide. Das ist wirklich toll zu sehen. Also Hut ab und danke, dass ihr mit mir die Geschichte, mit mir sie etwas erzählt habt und uns. Und Dankeschön dafür, wirklich.
Sehr gerne.
Und viel Erfolg für alles, was da noch kommen mag und was du vielleicht noch bewegen kannst in der Hinsicht. Auch vielleicht rechtlich oder, keine Ahnung, gesellschaftlich.
Wir hoffen es. Wir hoffen es, dass vieles passiert.
Wir bleiben dran.
Ja.
Und dir danke für deine, auch deine Geduld zu deinem Kind, also dass du das geschafft hast, dass du da dich so zurücknehmen konntest. Es war die einzige Möglichkeit, aber trotzdem das zu schaffen, auch Hut ab.
Brauchte ich ein paar Jahre für, um das anzuerkennen.
Das
haben viele gesagt, aber ich konnte das nicht so annehmen.
Dieses Passivsein sozusagen und Ertragen, das ist so schwer, oder? Mhm. Also man kann man doch 1000-mal lieber was machen.
Das ist bei dir selber nie wertgeschätzt, das finde ich ganz, ganz schlimm.
Wahnsinn, ja. Also Hut ab für diese Reaktion. Ich glaube, 99% würden das nicht schaffen. Und da schließe ich mich mit ein, weil ich würde auch lieber, gib mir lieber Milliarden Aufgaben, was ich sie aktiv machen kann, mache ich lieber als
nichts.
Und dann auch nicht die Augen zu rollen bei mir jeden Mal und sagen, sag mir doch mal irgendwas, sondern einfach auch normal eine Normalität zu bieten. Ne? Das ist diese Energie, dass du sie schaffen konntest. Toll. Also vielen Dank dafür, ihr beiden.
Danke.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Ich werde alle Infos, wichtige Infos zu Jonathan, zu End the Silence in die Shownotes packen, damit ihr Möglichkeit habt, in Kontakt zu treten, euch weiter Videos anzugucken. Wenn ihr Hilfe braucht in anderer Hinsicht, werde ich euch auch dann nochmal ein paar andere Anlaufstellen schreiben. Also erstmal danke fürs Zuhören. Es gibt Infos dazu noch weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es bitte gerne weiter, verteilt ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Und jetzt erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, egal wo ihr uns zuhört. Und bitte niemals vergessen, ihr Familien, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.